Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinanderleben in Mölln. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier bei unserer Sendung Selbstverständlich Politik. Ein politisches Bildungsangebot des Vereins Miteinander Leben aus Mölln. Wir wollen zukünftig in diesem Format aktuelle politische Themen besprechen, vor allem auch erklären und erläutern, auch analysieren und beginnen unsere Premiere-Sendung mit einem ganz aktuellen Thema, den Truppenabzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Mit dem Afghanistan-Einsatz Deutschlands und dem, was erreicht wurde oder auch nicht. Sachkundig Auskunft dazu wird Dr. Udo Metzinger geben, der aus Leipzig zugeschaltet sein wird. Hallo Dr. Metzinger.
Ja, herzlich willkommen aus Leipzig. Wir wollen uns in der nächsten halben Stunde ein bisschen beschäftigen mit der Frage, warum Deutschland in Afghanistan war und vor allem auch natürlich, warum jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die letzten deutschen Soldaten Afghanistan verlassen werden, nach immerhin fast 20 Jahren Präsenz im Land. Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer hat zur Rückzugsankündigung von Joe Biden gesagt, wir haben immer gesagt, wir gehen gemeinsam rein, wir gehen also auch gemeinsam raus. Das ist erstmal der Grund für das Rausgehen der Deutschen aus Afghanistan. Interessanter ist natürlich die Frage, warum waren wir überhaupt dort? Warum ist die Bundeswehr seit fast 20 Jahren präsent mit Truppen, mit Soldaten in Afghanistan? Und wenn ich normalerweise in meinen Veranstaltungen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer frage, ja, warum sind wir denn in Afghanistan, ist die meistgehörte Antwort, naja, weil die Amerikaner das wollten. Das ist aber nicht weiterführend, beziehungsweise in vielerlei Hinsicht sogar falsch. Wir müssen, um das zu verstehen, zurück in dieses Jahr 2001. Amerika im Jahre 2001. Eine neue Regierung hat die Amtsgeschäfte übernommen am 20. Januar vom damaligen Vorgänger Bill Clinton, der das große Glück hatte, nach dem Ende des Kalten Krieges gewissermaßen die alleinige Weltmacht anzuführen, der gut beraten war und vor allem auf kooperative Führung setzte, das heißt mit den Verbündeten dies und jenseits des Atlantiks gemeinsam seine Politik durchführte. Die Regierung Bush, die hier im Januar antritt, hat andere Akzente gesetzt. Sehr früh schon, sie setzte sehr stark auf Unilateralismus, das heißt einseitiges Vorgehen, ohne die Verbündeten zu beteiligen. Wir haben das bei diversen Geschichten gesehen und ich hatte das Glück, vor wenigen Wochen nochmal die Tagesschau von vor 20 Jahren sehen zu können. Da hat Klaus Kleber Bilanz gezogen, der ersten 100 Tage Bush. Fazit war, naja, es ist eine Regierung und der Wind hat sich gedreht. Wir werden Konflikte haben mit dieser Regierung und vor allem fordert sie die internationale Ordnung, so wie sie die letzten 10 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges Bestand hatte, heraus. Das ist die Blaupause, vor der das Ganze passiert. Und natürlich sind neben dem Präsidenten zwei Personen sehr wichtig. Der Vize Dick Cheney, Verteidigungsminister seines Vaters, bei der Durchführung des ersten Irakkrieges 1991. Und Donald Rumsfeld, Verteidigungsminister, der war auch schon mal Verteidigungsminister zu Zeiten des Vietnamkrieges. So weit müssen wir also zurückgehen. Und in diese Regierungszeit fällt jetzt der 11. September. Sie erinnern sich alle, aus heiterem Himmel wird New York, wird Washington attackiert und die Amerikaner erleben das erste Mal das, was sie noch nie in dieser Dimension auf heimatlichem Boden erlebt haben. Tod von Zivilisten, Zerstörung von Häusern, ja sogar von Wahrzeichen, die auch symbolhaft für die amerikanische Macht standen. Angegriffen wurde an diesem 11. September nicht irgendein Land, sondern tatsächlich die alleinige Weltmacht. Der französische Außenminister Vautrin sagte damals, es ist die Hypermacht. Amerika repräsentiert eine Machtfülle, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Das heißt, angegriffen wird ein Riese und dieser Riese, dieser Gigant ist verwundet. Das ist ein großes Problem, weil, das wissen Sie alle, verwundete Riesen gerne um sich schlagen und nicht wissen, woher der Schmerz kommt, wie sollen wir damit umgehen. Dieser Tag wurde natürlich auch in Berlin erlebt und der damalige Botschafter, der deutsche Botschafter in Washington, hat am Nachmittag des 11. September US-Zeit nach Deutschland gekabelt. Ich zitiere ihn: Der größte Terroranschlag in der US-Geschichte bedeutet für US-Politik und Öffentlichkeit ein zweites Pearl Harbor. In einer internen Sitzung im Kanzleramt entwirft daraufhin Außenminister Fischer Apokalypsen. Er sagt, wir müssen aufpassen, dass jetzt nicht die Welt uns um die Ohren fliegt, weil wenn dieser Riese verwundet ist, dann schlägt er wild um sich und wird eine Menge Porzellan in der Welt zerdeppern. Dieser Tag wurde natürlich auch in Brüssel bei der NATO beobachtet und am Tag danach, am 12. September 2001, gibt es bereits einen Resolutionsentwurf zur erstmaligen Ausrufung des Bündnisfalls nach Artikel 5. Ein Angriff auf ein Land kann gewertet werden wie ein Angriff auf das Bündnis und damit auf alle Staaten der NATO. Dieser Artikel 5 wurde dann übrigens auch am 2. Oktober aktiviert. Sehr interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Vertreter Washingtons im NATO-Rat erklären, dass sie zwar geehrt seien und die Unterstützung begrüßten, sich eine Einmischung in mögliches militärisches Vorgehen aber verbieten würden. Und das ist genau die Blaupause, wo wir das deutsche Engagement gleich analysieren werden. Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Aussage von Vizepräsident Cheney, auch die wieder gekabelt von der deutschen Botschaft. Zitat, interessante Bemerkung, Vizepräsident Cheneys, die US hätten von sich aus nicht an die Befassung des NATO-Rats gedacht. Man könnte fragen, warum auch? Angegriffen wurde ja nicht Luxemburg oder die Niederlande, angegriffen wurden die USA, die natürlich sehr wohl militärisch in der Lage sind, sich zu wehren, zurückzuschlagen und mitnichten die Hilfe der Verbündeten schon gar nicht der Deutschen und der Bundeswehr brauchten. Donald Rumsfeld, Verteidigungsminister damals, sagte, nachdem Condoleezza Rice, die Sicherheitsberater, in einem Planungstreffen der US-Regierung sagte, dass viele helfen wollen, sagte Rumsfeld, wir wollen sie beteiligen, wenn es geht. Und der Spiegel hat damals schon geschrieben, und wenn es nicht stört, ergänzend. Und das ist natürlich sehr interessant, weil die Amerikaner natürlich am liebsten alleine vorgegangen wären, im Sinne, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Der große Horror war nämlich, dass in dem Moment, wo die NATO mitzureden hat, man sein Vorgehen mit den Verbündeten abstimmen müsse. Und das nennt man dann War by Committee, so ähnlich wie es im Kosovo damals durchgeführt wurde. Und das ist natürlich für Donald Rumsfeld, auch für den Vize Cheney, ein No-Go. Sie wollen alleine vorgehen. Und das sind gleichzeitig auch die Befürchtungen von unter anderem Joschka Fischer, der eben sagte, dieser verwundete Riese wird wild um sich schlagen. Wie richtig Fischer damals lag, weiß man heute, denn es wurden ja bereits die Gesprächsprotokolle aus dem Sicherheitskabinett vom 11. September und den Tagen danach veröffentlicht. Und wir wissen heute, dass damals auch mit der nuklearen Option gespielt wurde. Taktische Atombomben auf Afghanistan, um das Problem in Anführungszeichen Al-Qaida und Taliban zu lösen. Oder ein direkt zu erfolgender Angriff auf den Irak, um zu zeigen, hey, ihr habt euch mit uns angelegt, macht das nicht nochmal, wir schlagen zurück, egal wo. Also das Kettenanlegen war mit Sicherheit nicht das Verkehrteste. Die Frage, ob Deutschland denn nun einen Beitrag leisten müsse, ob all das jetzt unausweichlich war, auch dass deutsche Truppen nach Afghanistan gegangen sind, wird auch gerne mit Ja beantwortet. Es gibt allerdings ein interessantes Dokument, auch das mittlerweile schon den Historikern zur Verfügung gestellt, nämlich den Sprechzettel des damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröders für die Unterrichtung der Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsparteien. Und auf diesem Sprechzettel vom 4. Oktober ist zu lesen, Zitat, die US-Regierung hat uns gegenüber deutlich gemacht, dass sie sich bewusst ist, welche Möglichkeiten Deutschland zu militärischer Hilfeleistung hat, will uns nicht überfordern. Für USA steht politische Tatsache der Unterstützung durch die NATO im Vordergrund. Das ist gewissermaßen eine Absolution, weil Deutschland hätte mit dieser Information natürlich sagen können, politisch uneingeschränkte Solidarität, militärisch sind unsere Möglichkeiten begrenzt und deswegen, liebe Amerikaner, macht es doch bitte alleine. Jetzt kommen aber drei Punkte ins Spiel, die ein bisschen die deutsche Beteiligung erklären. Der erste Punkt ist das, was man mittlerweile das Hamburger Marienstraßenproblem nennt. Wie Sie sich vielleicht erinnern, war einer oder der zentrale Attentäter Mohammed Atta in Hamburg ansässig, Student an der TU und lebte in der Marienstraße in Hamburg-Harburg und hat dort eben seine Komplizen empfangen und ein Teil dieser Planung hat in Hamburg stattgefunden. Das heißt, Deutschland fühlt eine gewisse Verantwortung, vielleicht so ein bisschen Gewissensbisse. Ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir es natürlich damals mit einer Regierung zu tun hatten, die man immer als Alpha-Männer-Regierung bezeichnete, Gerhard Schröder und vor allem auch Joschka Fischer. Die beiden haben ja schon gezeigt, dass sie auch vor militärischen Beteiligungen nicht zurückschrecken. Der Kosovo-Krieg 1999, der erste Kampfeinsatz deutscher Soldaten nach 1945, geht auf das Konto dieser Bundesregierung. Mazedonien war damals auch gerade am Kippen, auch dort deutsche Initiative und deutsche militärische Beteiligung. Und deswegen ist es vielleicht diesen Herren einfacher gefallen, auch einen militärischen Beitrag Deutschlands in den Raum zu stellen. Und dritter Punkt, das Ganze hängt natürlich auch damit zusammen, dass in dieser Zeit Deutschlands Rolle in der Welt neu definiert wurde. Der Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin hat stattgefunden. Wir sprechen damals oder sprachen damals von der Berliner Republik. Also wir sind wieder wer. Und wenn man sich das Regierungsviertel anschaut, das Kanzleramt, den Reichstag, dann ist das eben etwas anderes als das alte Kanzlerbungalow in Bonn und der bescheidene Plenarsaal. Das heißt, Deutschlands Rolle in der Welt soll neu definiert werden. Und natürlich dient auch die militärische Beteiligung dieser Neudefinition. Das sind drei Punkte, die so ein bisschen Deutschlands Engagement in Afghanistan einordnen, helfen und erklären. Und zusammengefasst kann man sagen, dass es Deutschland damals darum ging. Und das sind ein paar, wie ich finde, sehr interessante Thesen. Erstens, dem verwundeten Riesen USA Ketten anzulegen, damit er eben nicht wild um sich schlägt, siehe nukleare Option. Zweitens, die sogenannte regelbasierte Weltordnung, also die Herrschaft des Rechts, die ja mühsam nach 1945 zunächst in der westlichen Welt, seit 1990 in der gesamten Welt aufgebaut wurde, zu erhalten. Also die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren zur Wirkung zu verhelfen. Drittens, die NATO nicht obsolet werden zu lassen, denn es gibt eine Wahrheit, Deutschland braucht die NATO mehr als die NATO Deutschland. Wenn wir militärisch Macht projizieren wollen, können wir das nur. Das ist unser Grundgesetz, was das vorschreibt in sogenannten Systemen kollektiver Sicherheit, also in Bündnissen oder mit den Vereinten Nationen. Und deswegen ist die NATO für uns die Rückversicherung, dass wir überhaupt in der Lage sind, militärisch Macht zu projizieren, unsere Interessen eben notfalls auch militärisch durchzusetzen. Und wenn man jetzt nicht die NATO bemüht bei so einer Attacke, naja, dann wäre die NATO tatsächlich obsolet geworden. Der nächste Punkt ist, man wollte Afghanistan nicht den Amerikanern alleine überlassen und vor allem nicht dieser Administration Bush, der man ja nun alles zutraute, nur nicht unbedingt das Richtige zu tun. Und man wollte weiterhin die Amerikaner an Afghanistan binden, weil desto unwahrscheinlicher die nächsten militärischen Abenteuer werden, von denen ja bereits am Abend des 11. September, siehe der vorgeschlagene Angriff auf den Irak, die Rede war. Und man wollte natürlich, wie eben schon gesagt, Deutschlands Rolle in der Welt aufzeigen. Gerhard Schröder hat dazu im Bundestag folgenden Satz gesagt: Durch den Beitrag kommt das vereinte und souveräne Deutschland seiner gewachsenen Verantwortung in der Welt nach. Und man wollte vielleicht auch letztens zeigen, dass Nation Building funktionieren kann. Man hatte es ja im Kosovo schon probiert, in Mazedonien lief Ähnliches zu dieser Zeit. Und vielleicht glaubte man, wir Deutschen können das besser als andere. Und deswegen hat Deutschland sich in Afghanistan gemeinsam mit den Amerikanern engagiert. Die Amerikaner sind natürlich relativ, nicht so begeistert. Was soll denn die Bundeswehr? Müssen die denn unbedingt mit? Wie eben schon gesagt, man lässt sich ungerne Ketten anlegen. Aber Mitte Oktober wendet sich das Blatt. Es gibt nämlich jetzt im Weißen Haus einen neuen Afghanistan-Berater, Zamai Khalilzad. Und der sagt zur deutschen Botschaft auf die Frage, wie denn das Post-Taliban-Konzept der US-Regierung aussehe: Es gibt noch keins. Wenn ihr Ideen habt, her damit. Und jetzt hatte Deutschland gewissermaßen seine Aufgabe gefunden, weil Frieden stiften, das ist es doch, das machen wir gerne. Diese Nachfrage wurde dann natürlich auch militärisch notwendig und wurde militärisch gestellt, nämlich in der ersten Operation, die im November 2001 startete, die Operation Enduring Freedom, OAF, die in Afghanistan von 2001 bis 2008 dauerte. Das ist eine von zwei Missionen in Afghanistan, vor allem bekannt geworden als die sogenannte Anti-Terror-Operation, wo es eben darum ging, Terrornester, Ausbildungscamps in Afghanistan, aber auch in anderen Teilen der Welt bis hin zu den Philippinen eben tatsächlich, zu finden und die Menschen vom Planen von Terroranschlägen auf welche Art und Weise auch immer abzuhalten. Dieser deutsche Beitrag, OEF 2001 bis 2008. Der deutsche Beitrag auf der politischen Ebene ist da wesentlich interessanter, nämlich die Petersberg-Konferenz. Auf dem Petersberg in Bonn, auf dem Gästehaus der alten Bundesregierung, hat ja damals die Konferenz für die Zukunft Afghanistans stattgefunden. Und Deutschland hat sich bemüht darum, Austragungsort dieser Konferenz zu werden. Die Vereinten Nationen sagten eigentlich, wir nehmen Genf oder Wien, da haben wir die Infrastruktur, die Dolmetscher, da ist alles vorbereitet. Die deutsche Regierung war es, die sagte, nein, wir laden euch ein, weil, und das ist natürlich der Hintergrund, wir eine besondere Rolle bei diesem Aufbau Afghanistans zu einem funktionierenden Staat spielen wollen. Deswegen fanden dann eben in Bonn im November und Dezember 2001 diese Gespräche statt, an deren Ende dann die Planung stand, wie man aus diesem jetzt von den Taliban befreiten Afghanistan einen funktionierenden Staat machen könne. Das Loya-Jirga-System wurde entwickelt, also die Beteiligung der Stammesältesten. Hamid Karzai wurde als neuer zukünftiger Präsident auserkoren. Und natürlich war klar, in dem Moment, wo wir jetzt diesen Staat versuchen aufzubauen, auch mit Hilfe von außen, braucht es natürlich auch Unterstützung. Ein Staat, das wissen Sie vielleicht, hat drei zentrale Funktionen. Er ist zuständig für die Sicherheit seiner Bürger nach innen und nach außen, für die Wohlfahrt, also das über die Runden kommen und letztendlich auch für Recht und Ordnung. Und in allen drei Punkten war Afghanistan nicht in der Lage, das selber zu leisten. Und deswegen haben eben die Staaten, die von außen versucht haben, Afghanistan zu einem funktionierenden Staat zu machen, diese Funktionen übernehmen müssen. Recht und Ordnung, das war die Struktur, die Afghanistan gegeben wurde, also der Versuch, eine Demokratie dort zu etablieren, Rechtsstaatlichkeit zu etablieren, deutsche Juristen, die Aufbauhilfe in Afghanistan geleistet haben. Wohlfahrt, das sind natürlich die Entwicklungshilfeprojekte, das ist all das, was an Investitionen auch in den frühen Nullerjahren stattgefunden hat, um Afghanistan zu helfen, auch wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen. Und die Sicherheitsfunktionen nach innen und von außen, die musste eben jetzt von Soldatinnen und Soldaten der Länder, die sich beteiligt hatten bei dieser Petersberg-Konferenz, übernommen werden, weil Afghanistan überhaupt nicht über eine ansatzweise funktionierende Armee verfügte, über einzelne Milizen, die aber miteinander verfeindet waren. Und deswegen ging es eben darum, diese Sicherheitsfunktion des Staates jetzt aufzubauen. Und das Ergebnis ist tatsächlich die ISAF-Mission, die International Security Assistance Force, die von 2001 bis 2014 in Afghanistan tätig war. Aufgeteilt wurde Afghanistan in vier Zonen, in vier Bereiche, und Deutschland hatte eine führende Rolle bei dieser ISAF-Mission im Norden. Masar-i-Sharif, Kunduz, das sind Städte, die Sie auch noch aus den Nachrichten der damaligen Zeit kennen. Deutschland war zu vielen Zeiten der zweitgrößte Truppensteller in Afghanistan für ISAF. Bei OEF hat sich unsere Stärke in Grenzen gehalten und unsere Beteiligung. Aber bei ISAF waren wir tatsächlich sehr stark präsent und dabei. Natürlich der Konsequenz folgend, wenn man sagt, wir übernehmen die politische Aufgabe, das zu organisieren, dann auch den militärischen Beitrag leisten zu müssen. Das Ganze fing recht gut an. Kabul wurde befreit von den Taliban, die internationalen Truppen sind eingezogen, Hamid Karzai, die Loya Jirga, irgendwie schien dieses Land auf einem ganz guten Weg zu sein. Und es wird heute gerne vergessen, dass so bis 2005, 2006 sich die Soldaten der Bundeswehr, aber auch der anderen Länder relativ sicher in Afghanistan bewegen konnten, den Kontakt zur afghanischen Bevölkerung suchen und finden konnten, dass Afghanistan sogar wieder so ein bisschen zu einem Reiseziel wurde. Ich kenne selbst jemanden, der 2003 nach Kabul gereist ist als Tourist. Das war damals wieder möglich. Und der Deutsche Wetterdienst, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, hat eine Konferenz ausgerichtet in Kabul, um den dortigen meteorologischen Service aufzubauen. Und wenn man bereits so weit ist, war die Lage eben doch besser, als man zunächst dachte. Das Ganze kippt aber dann und sichtbar für uns Deutsche kippt das Ganze 2010, als beim mittlerweile berühmt oder berüchtigt gewordenen Karfreitagsgefecht Soldaten fallen. Und wir plötzlich das Gefühl haben, wir sind im Krieg. Das ist die Zeit, als der damalige Verteidigungsminister zu Gutenberg von kriegsähnlichen Zuständen in Afghanistan spricht. Für die Soldaten, die damals rund 2010 in Afghanistan waren, hat sich die Situation anders dargestellt. Man war nicht plötzlich im Krieg, sondern ist in den letzten Jahren so von 2006 an schleichend in einen neuen Zustand hineingeglitten, nämlich den Zustand, dass zum einen die Taliban wieder stärker wurden und zum anderen die Unterstützung seitens der afghanischen Bevölkerung für die Präsenz der fremden Truppen deutlich nachließ. Und das Ganze hat eine Ursache, nämlich die Fehler, die Amerika, immer noch der größte Truppensteller und natürlich in vielen Punkten derjenige, der den Ton in Afghanistan angibt, gemacht hat. Und diesen Fehler, das ist ganz klar zu benennen, den haben die Amerikaner 2003 im Irak gemacht. Der durch nichts zu rechtfertigende völkerrechtswidrige Angriff auf den Irak, das war das große Problem. Auch da kann man jetzt thesenhaft formulieren, naja, es war der Versuch der Amerikaner, sich aus diesen Ketten, die ihnen in Afghanistan angelegt wurden, zu befreien. Sie wollten einfach zeigen, es hat wehgetan, 9/11, aber wir sind eigentlich stärker und mächtiger daraus hervorgegangen. Also es war eine unipolare Machtdemonstration, wenn Sie so wollen, nur eben durch nichts gerechtfertigt, völkerrechtswidrig. Und natürlich hat das Ansehen Amerikas in der Welt, vor allem aber natürlich in der islamischen Welt, massiv beschädigt. Die Amerikaner wurden dann, Sie erinnern sich, in den innerirakischen Bürgerkrieg hineingezogen, haben am Ende über 5000 Soldaten verloren und mussten vor allem, nachdem sie glaubten, die Befreiung Bagdads wird ein Spaziergang, massiv Truppen in den Irak verlegen, um der Situation dort wieder Herr zu werden. Diese Truppen kamen nicht aus Amerika, sondern aus Afghanistan. Das heißt, die Präsenz der Amerikaner in Afghanistan wurde deutlich reduziert. Gleichzeitig waren die Probleme in Afghanistan immer noch da. Die Operation Enduring Freedom, die Antiterrormission, lief weiter. Und jetzt ist man eben dazu übergegangen, nicht mehr etwas bedachtsamer in Afghanistan vorzugehen, sondern einfach Nägel mit Köpfen zu machen. Und das waren die sogenannten Kollateralschäden, wo meine Hochzeitsgesellschaft angegriffen wurde mit 100 Toten, weil eben ein möglicher potenzieller Terrorist sich unter diesen Hochzeitsgästen befunden hat. Dieser amerikanische Fehler, die Fokussierung auf den Irak, die Vernachlässigung Afghanistans und vor allem irgendwie auch so das hässliche Gesicht zeigend, also einfach dieses Land Irak anzugreifen, in Afghanistan anders vorzugehen, hat eben dazu beigetragen, dass die Präsenz der westlichen Truppen jetzt in Afghanistan anders wahrgenommen wurde. Und natürlich ist es so, dass die Afghanen jetzt nicht differenzieren zwischen den Bundeswehrsoldaten und den amerikanischen Soldaten. Irgendwie war das ja alles Westen. Und deswegen wurden eben Bundeswehrsoldaten jetzt mehr und mehr in Kampfhandlungen verstrickt, konnten sich nicht mehr, wie eben gesagt, frei in Afghanistan bewegen. Und sichtbar wurde für uns als Bevölkerung das dann eben in diesem Karfreitagsgefecht 2010. Das ist auch das, was Barack Obama, als er 2008 sein Amt angetreten hat, immer wieder so ähnlich gesagt hat. Er sagte, Irak war der falsche Krieg. Den hätten wir nicht führen dürfen. Wir hätten uns auf Afghanistan konzentrieren müssen und dort so weitermachen, wie wir es in den ersten 2-3 Jahren gemacht haben. Und Afghanistan wäre vielleicht auf einem guten Weg. Obama versucht dann, die Situation in Afghanistan zu wenden, das Blatt zu wenden, durch eine massive Truppenverstärkung. Truppenabzug aus dem Irak. Der Irakkrieg wird ja 2011 offiziell beendet und eine Verlegung hin wieder nach Afghanistan. Unter Obama stellten die USA zeitweise bis zu 100.000 Soldaten auf afghanischem Boden. Diese Zahl muss man sich wirklich vor Augen führen. Ziel war es, die Situation in Afghanistan zu stabilisieren und natürlich kurz-, mittel- und vor allem langfristig Abzugsoptionen zu haben, ohne dass Afghanistan erneut zum Rückzugsort für transnational operierende Terroristen wird. Das scheint zu funktionieren. Afghanistan wird wieder stabiler. Die Taliban sind auf dem Rückzug bzw. ziehen sich zurück. Die Attacken auf die westlichen Truppen gehen zurück. Und deswegen kann Barack Obama dann, und das war ja auch eines seiner Versprechen 2014, ankündigen, die Amerikaner nach und nach zurückzuziehen. Und das ist dann auch das Ende der ISAF-Mission. Offiziell zieht auch Deutschland seine kämpfenden Truppen dann aus Afghanistan zurück. Zurückbleiben genauso wie die Amerikaner Soldaten für die Operation Resolute Support, die aber letztendlich eine reine Ausbildungsmission für afghanische Streitkräfte ist. Diese Operation wird jetzt beendet. ISAF wurde bereits 2014 beendet. Obamas Amtszeit, das wissen Sie alle, endet 2016 und sein Nachfolger heißt Donald Trump. Und ich will jetzt keinen Exkurs machen über Trumps Außenpolitik, die man mit einem Wort impulsiv und irgendwie irre am Ende zusammenfassen kann, sondern nur auf seine Afghanistan-Politik kurz eingehen. Für ihn zählt Größe. Und für ihn zählt, alles anders zu machen als sein verhasster Vorgänger Barack Obama. Und deswegen wird hier jetzt die Mother of All Bombs eingesetzt, 2017. Die größte nicht-nukleare Waffe, die die Amerikaner besitzen, mit einer immensen Spreng- und Feuerkraft. Und die wird eingesetzt gegen Einheiten, wo man sich gar nicht so ganz sicher ist. Sind es Taliban, ist es Al-Qaida, sind es neue Kräfte des IS, des Islamischen Staates, der sich ja auch in Afghanistan ausgebreitet hat. Das ist Donald Trump. Für ihn zählt Größe und Stärke. Für die Situation in Afghanistan und die Akzeptanz der amerikanischen Präsenz hat er damit natürlich das Gegenteil erreicht. Gleichzeitig war Trump jemand, der sagte, wir müssen aus Afghanistan raus. Er wurde ja 2016 vor allem auch gewählt für das Versprechen, wir gehen raus, wir führen keine Kriege mehr irgendwo. Jetzt geht es darum, unsere Nation zu Hause wieder aufzubauen. Und deswegen, und das ist ein interessanter Ansatz, verhandelt jetzt die US-Administration offiziell mit den Taliban. Ist ein Ansatz, den es auch unter Obama schon gegeben hat. Es gab eine Menge inoffizielle Gesprächskanäle, unter anderem auch im Hotel Adlon in Berlin hat man sich zweimal getroffen. Unter Trump ist das Ganze natürlich etwas weniger diplomatisch und etwas weniger aus einem Guss. Und Donald Trump besitzt tatsächlich die Chuzpe, mir fällt kein besseres Wort ein, Vertreter der Taliban auf amerikanischem Boden einzuladen, für den 12. September 2020. Einen Tag nach dem Jahrestag des 11. September. Sein Vize Mike Pence sagte damals, das geht gar nicht. Und Gott sei Dank für Donald Trump aus seiner Sicht betrachtet, gab es dann eine Attacke der Taliban und er konnte dieses Treffen aufkündigen. Nichtsdestotrotz haben die Gespräche weiter stattgefunden in Doha und im Jahr 2020 wird dann das Friedensabkommen für Afghanistan zwischen den US und den Taliban vereinbart. Hauptbestandteil für Amerika ist der Abzug seiner Truppen. Im Gegenzug geben eine Sicherheitsgarantie, dass eben nie Anschläge aus Afghanistan heraus geplant werden. Nichts wie raus ist das Motto. Und in dem Moment, wo dieses Abkommen jetzt in der Welt ist, ist natürlich auch sein Nachfolger Joe Biden an dieses Abkommen gebunden. Ihm ist es wahrscheinlich auch ganz lieb, endlich das Kapitel Afghanistan hinter sich zu lassen. Bei der Abzugsankündigung sagte er, er ist jetzt der vierte Präsident, der sich mit Afghanistan beschäftigen muss. Und er wichtig, dass es dem fünften dann auch noch überlassen bleibt, die Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Und deswegen hat Joe Biden dann das symbolträchtige Datum 11. September 2021 als den letzten Tag für die amerikanische Präsenz in Afghanistan benannt. Damit ist klar, und ich habe Frau Gramm-Karrenbauer eingangs zitiert, dass auch Deutschland raus muss, weil wenn die Amerikaner rausgehen, müssen wir auch raus. Das hat was mit Sicherheitsaspekten zu tun, hat was mit politischen Aspekten zu tun. Und deswegen zieht Deutschland jetzt eben in den nächsten Wochen seine Soldaten aus Afghanistan ab. Was bleibt? Frau Gramm-Karrenbauer hat in einem Interview vergangene Woche gesagt, sie will Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz ziehen. Ja, da wird es mit Sicherheit Expertengremien geben, da wird es Wissenschaftler geben, die versuchen, Lehren aus Afghanistan zu ziehen. Wenn Sie mich fragen, was denn die Lehre aus Afghanistan ist und warum man letztendlich gescheitert ist, dann ist, glaube ich, tatsächlich die Frage des Narrativs zu stellen. Die Begründung für den Einsatz, gerade gegenüber der deutschen Bevölkerung und auch gegenüber den Soldaten, die dann vor Ort ihren Kopf hinhalten mussten. Das beliebte Narrativ in Deutschland ist, wir waren dort, weil die Amerikaner da waren oder weil die Amerikaner es wollten. Ich sagte eingangs schon, das ist falsch und habe versucht darzustellen, warum das falsch ist. Die Deutschen wollten dorthin, weil sie es für richtig erachteten, weil sie den Amerikanern Afghanistan nicht alleine überlassen wollten und weil sie glaubten, vielleicht machen sie es besser als die Amerikaner. Das wurde natürlich dann moralisch überhöht. Das Narrativ in der frühen Zeit war immer, wir bauen dort Brunnen und eröffnen Mädchenschulen. Gleichberechtigung war ein ganz großes Thema, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit. Das Problem ist nur, dass eben das nicht der alleinige Impuls war, sondern der Impuls war auch, wie eingangs geschildert, politisch sichtbar zu werden und politisch seinen Beitrag zu leisten. Und deswegen ist die Zustimmung zum ISAF-Einsatz in der deutschen Bevölkerung eben viel zu niedrig gewesen, um dauerhaft deutsche Soldaten dort erfolgreich am Hindukusch haben zu können. Und der frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat im September 2011, also zum 10. Jahrestag dieses 9/11-Tages, einen sehr treffenden Satz gesagt. Er hat gesagt, ich zitiere ihn, es kann sich rächen, der Versuchung nachzugeben, die Zustimmung der Bevölkerung zu einem Einsatz durch moralische Überhöhung zu bekommen. Kurzfristige Zustimmung wird dann womöglich mit langfristiger Abneigung erkauft. Das ist eine sehr richtige Analyse, wie ich finde. Die Bundesregierung hätte damals, wenn sie es richtig hätte machen wollen, uns Deutschen erklären müssen, warum wir nach Afghanistan gehen, um es den Amerikanern nicht alleine zu überlassen, um die NATO-Strukturen zu erhalten, die für Deutschland überlebenswichtig sind, um das internationale regelbasierte System zu erhalten. Aber Sie sehen es bereits an diesen Fachausdrücken, das ist zu komplex, um es irgendwie in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag oder in einer 1:30 in der Tagesschau erklärt zu bekommen. Und deswegen war das einfache Narrativ, was natürlich auch in Deutschland gut ankommt, wir sind die Guten und wir helfen den Menschen dort, sich zu befreien. Nur spätestens in dem Moment, wo dann eben der Krieg in Afghanistan sichtbar wurde, wo am Ende 35 Soldaten in Kampfhandlungen ihr Leben lassen mussten, ist die Unterstützung für eben diese moralische Begründung weggebrochen, weil Menschenleben, Soldatenleben opfern für Gleichberechtigung in Afghanistan, das geht dann eben doch zu weit. Das ist die Frage des Narrativs und des Auseinanderklaffens zwischen dem, was gesagt wurde und dem, was die Realität dann sichtbar werden 2010 zeigen sollte. Der damalige Außenminister Fischer, derjenige, der 2001 ja den verwundeten Riesen USA Ketten anlegen wollte, hat ebenfalls vor 10 Jahren zum Jahrestag 9/11 gesagt, unsere Entscheidungen damals waren richtig. Das sage ich nicht im Eindruck dessen, was in den Jahren danach folgte, sondern im Lichte der Situation des 11. September. Und wenn Sie mich nach meiner persönlichen Einschätzung fragen, ich würde mich ihm anschließen. Ich glaube, es war damals richtig, gemeinsam mit den Amerikanern nach Afghanistan zu gehen, die NATO mit ins Boot zu holen, ganz einfach, um diese Welt, von der Deutschland abhängig ist wie keine zweite Nation, diese regelbasierte Welt zu erhalten, zu retten und eben den verwundeten Riesen davon abzuhalten, Porzellan in der Welt zu zerdeppern. Nur das Narrativ, was entwickelt wurde, war das Falsche. Deswegen waren die Deutschen nicht wirklich hinter diesem Einsatz stehend. Deswegen konnte die Politik nicht investieren Und deswegen ist letztendlich Afghanistan gescheitert. Der Einsatz, wie wahrscheinlich auch, und das wird leider die Zukunft zeigen, der Versuch, das Land aufzubauen. Naja, und damit ist das Land letztendlich auch wieder zu einem Failed State geworden oder wird es in sehr naher Zukunft werden.
Vielen Dank, Dr. Metzinger, für diese Ausführungen. Jetzt haben wir vielleicht noch die Möglichkeit für einige Fragen, die sich daraus ergeben. Meine erste Frage wäre eigentlich, ist denn jetzt ein Bürgerkrieg in Afghanistan, ein Wiederaufflammen des Bürgerkrieges, unvermeidlich?
Also ich glaube leider ja, weil Afghanistan seit vielen Jahren, Jahrzehnten ein gescheiterter Staat ist. Es gab in der Geschichte Afghanistans im 20. und im 21. Jahrhundert eine ganz kurze Phase, die als goldenes Zeitalter in die afghanischen Geschichtsbücher eingegangen ist. Das war in den 70er Jahren, wenige Jahre, wo Afghanistan sich tatsächlich durch Stabilität auszeichnete. Ansonsten immer Objekt von auswärtigen Interventionen. Die Russen, der Einmarsch 1979, der Abzug, die Taliban, die ja ursprünglich aus Pakistan kamen und dieses Land dann versucht haben, zum ihrigen zu machen. Die Mujahideen im Norden, die verschiedensten Volksgruppen, also Stabilität kannte Afghanistan in den letzten Jahrzehnten, bis auf diese kurze Ausnahme, leider nie. Und deswegen wäre es wirklich einem Wunder gleichkommend, wenn jetzt nach dem Abzug der westlichen Truppen die Afghanen sich eines Besseren besinnen würden, sagen, Gott sei Dank sind die weg und jetzt setzen wir uns mal zusammen und versuchen tatsächlich einen funktionierenden Staat aufzubauen. Das mag so kommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt und ich wäre dankbar, wenn ich mit meiner These, dass Afghanistan zum Scheitern verurteilt ist, falsch liegen würde. Nur leider die Analyse und die Betrachtung der Situation in Afghanistan gibt leider etwas anderes vor. Und wenn man sich anschaut, wie die Situation aktuell ist, Anschläge noch und nöcher von Taliban beziehungsweise neu gebildeten Gruppierungen innerhalb der Taliban, der Islamische Staat, der dort versucht, nachdem er in Syrien und im Irak keinen richtigen Boden mehr hat, Fuß zu fassen. Also es sieht alles andere als gut aus für Afghanistan. Andererseits würde, vielleicht die nächste Frage fast vorwegnehmend, da auch eine Verlängerung des Einsatzes der westlichen Truppen wenig dran ändern.
Es ist eigentlich zwangsläufig, dass die deutsche Bundeswehr und auch die anderen alliierten Militärstreitkräfte aus Afghanistan herausgehen müssen, wenn die amerikanische Armee dort das Land verlässt, und endet damit auch jegliche Unterstützung für Afghanistan.
Also was es weitergeben wird, ist eine Form von Entwicklungshilfe, sind vielleicht auch die ein oder anderen Sicherheitsorgane, die versuchen, den Afghanen da, wo es gefragt ist, zu helfen. Wobei man aktuell auch davon ausgeht, dass auch der Einsatz der Polizei, der Bundespolizei, jetzt sein Ende findet. Also von daher glaube ich, in der Tat ist es so, dass ohne die Amerikaner die anderen relativ wenig ausrichten können, weil sich die Sicherheitslage eben in den letzten Jahren wieder so verschärft hat, dass es auf jeden Fall amerikanischen Schutz braucht. Und wie abhängig gerade die Bundeswehr vom amerikanischen Schutz war, hat ja die Geschichte mit Oberst Klein, Sie werden sich erinnern, gezeigt, als aus, die Diskussion möchte ich jetzt gar nicht führen, aus Gründen eben Amerikaner geholt wurden, um diese beiden Tanklaster zu bombardieren, wo man eben Anschläge mit durchführen hätte können, doppelter Konjunktiv. Das ist eben wirklich so sinnbildlich dafür, dass eben, wenn sowas passieren sollte, die Deutschen nicht in der Lage wären, eben selber ihre Sicherheit zu garantieren. Und spätestens, wenn die Amerikaner dann rausgehen, müssen wir einfach aus Sicherheitserwägungen raus. Das wäre etwas anderes, hätte der Afghanistan-Einsatz die große Unterstützung der deutschen Bevölkerung gehabt. Wären also 80% der Deutschen hinter diesem Einsatz stehend und würden jetzt sagen, okay, dann lass die Amerikaner rausgehen, vielleicht können wir es besser machen und wir wollen Afghanistan weiterhin helfen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, die allerwenigsten interessieren sich noch für Afghanistan, wenn wir es denn jemals getan haben. Und deswegen sind wir leider wieder in der Situation wie in den 90er Jahren, als dort auch ein blutiger Bürgerkrieg tobte, aber eben sich keiner drum kümmerte. Afghanistan wird, und auch das ist hart zu sagen, erst dann wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit geraten, wenn entweder Hunderttausende sich auf den Weg machen und in Freilassing an unserer Grenze stehen oder wenn der nächste große Anschlag dann doch wieder aus Afghanistan heraus geplant werden sollte. Also was es weitergeben wird, ist eine Form von Entwicklungshilfe, sind vielleicht auch die ein oder anderen Sicherheitsorgane, die versuchen, den Afghanen da, wo es gefragt ist, zu helfen. Wobei man aktuell auch davon ausgeht, dass auch der Einsatz der Polizei, der Bundespolizei jetzt sein Ende findet. Also von daher glaube ich, in der Tat ist es so, dass ohne die Amerikaner die anderen relativ wenig ausrichten können, weil sich die Sicherheitslage eben in den letzten Jahren wieder so verschärft hat, dass es auf jeden Fall amerikanischen Schutz braucht. Und wie abhängig gerade die Bundeswehr vom amerikanischen Schutz war, hat ja die Geschichte mit Oberst Klein, Sie werden sich erinnern, gezeigt, als aus, die Diskussion möchte ich jetzt gar nicht führen, aus Gründen eben Amerikaner geholt wurden, um diese beiden Tanklaster zu bombardieren, wo man eben Anschläge mit durchführen hätte können, doppelter Konjunktiv. Das ist eben wirklich so sinnbildlich dafür, dass eben, wenn sowas passieren sollte, die Deutschen nicht in der Lage wären, eben selber ihre Sicherheit zu garantieren. Und spätestens, wenn die Amerikaner dann rausgehen, müssen wir einfach aus Sicherheitserwägungen raus. Das wäre etwas anderes, hätte der Afghanistan-Einsatz die große Unterstützung der deutschen Bevölkerung gehabt. Wären also 80% der Deutschen hinter diesem Einsatz stehend und würden jetzt sagen, okay, dann lass die Amerikaner rausgehen, vielleicht können wir es besser machen und wir wollen Afghanistan weiterhin helfen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, irgendwie die allerwenigsten interessieren sich noch für Afghanistan, wenn wir es denn jemals getan haben. Und deswegen sind wir leider wieder in der Situation wie in den 90er Jahren, als dort auch ein blutiger Bürgerkrieg tobte, aber eben sich keiner drum kümmerte. Afghanistan wird, und auch das ist hart zu sagen, erst dann wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit geraten, wenn entweder Hunderttausende sich auf den Weg machen und in Freilassing an unserer Grenze stehen oder wenn der nächste große Anschlag dann doch wieder aus Afghanistan heraus geplant werden sollte. Ein Land, was sich für Afghanistan interessiert, das sind die Chinesen. Die haben ihre Fühler bereits ausgestreckt. Da geht es um Rohstoffe, um seltene Erden. Da geht es auch um möglicherweise ergänzende Teile der neuen Seidenstraße. Also die werden in Zukunft Afghanistan stärker in den Fokus rücken. Und naja, dann werden die Afghanen sehen, wie es mit der neuen Kolonialmacht China dann möglicherweise weitergeht.
Was wird von den Strukturen, die alliierten Kräfte in Afghanistan über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben, sich erhalten können?
Ja, wenn ich jetzt die Glaskugel hätte, also ich bin sehr skeptisch, dass überhaupt diese Strukturen, die aufgebaut haben, funktioniert haben in den letzten Jahren. Also auch Berichte von Soldaten, die vor Ort waren, geben immer irgendwie so indirekt wieder, naja, also wir haben es versucht, denen zu erklären. Die haben gesagt, ja, so machen wir es. Und spätestens am nächsten Tag, wenn wir die nächste Gruppe ausgebildet haben, hat die, die wir vergangene Woche ausgebildet haben, es schon wieder ganz anders gemacht. Weil irgendwie, nee, es geht nicht, so wie wir uns das vorgestellt haben. Von daher, glaube ich, ist leider da irgendwie die Perspektive die, dass die Strukturen, die da sind, schneller als wir glauben, verschwinden werden. Das Einzige, wo Afghanistan vielleicht eine Möglichkeit hätte, sich dran zu orientieren, ist ja der Föderalismus, der in Afghanistan so ein bisschen ja eingeführt wurde. Eine Zentralregierung in Kabul mit aber sehr starken föderalen Strukturen. Und vielleicht ist das auch die einzige Möglichkeit, dieses multiethnische, multilinguale, multikulturelle, auch multireligiöse Land irgendwie zusammenzuhalten, indem man den einzelnen Bestandteilen eben möglichst viel Autonomie gibt. Wobei, wenn ich sage Autonomie geben, bedeutet das ja auch, dass man diesen Prozess von außen begleiten muss. Und wir haben gesehen in Bosnien-Herzegowina, wo man ja 1995 mit dem Dayton-Friedensabkommen diesen Prozess gegangen ist, obwohl es gerade mal 500 Kilometer Luftlinie von München entfernt liegt, hat es auch nicht so ganz funktioniert.
Was bedeutet das eigentlich für die Afghanen, die hier in Deutschland leben, die hierher geflohen sind? Gerade auch im Lichte von Abschiebungen, nach Afghanistan, nach dem Truppenabzug der Alliierten?
Also die Bewertung ist letztendlich ja eine politische Frage. Wenn man tatsächlich die Realität in Afghanistan sich anschaut und in Zukunft anschauen wird, ich glaube, dann dürfte keine einzige Abschiebung stattfinden. Aber es ist eine politische Entscheidung und deswegen wird, glaube ich, sehr viel davon abhängen, in welche Zusammensetzung die nächste Bundesregierung haben wird. Werden wir einen grünen Außenminister haben oder eine grüne Kanzlerin? Also ich glaube, da werden schon Unterschiede dann feststellbar sein. Es ist eine schwierige Frage. Schauen Sie sich nur die Frage der afghanischen Helfer der Bundeswehr an, die allesamt, sobald die deutschen Soldaten abgezogen sein werden, verfolgt werden. Das ist de facto klar. Und jetzt entbrennt hier bereits die Debatte, ob man die einfach pauschal ins Land nach Deutschland holen könne. Und auch da gibt es politisch ja bereits Widerstand, weil angeblich werden sie ja gar nicht bedroht und sie müssen, wenn sie hier eben Asyl beantragen wollen, eine direkte Bedrohung nachweisen. Nur die Taliban sind klug genug, diese Leute nicht direkt zu bedrohen, also zu sagen, hier, wenn die Deutschen weg sind, wirst du umgebracht, sondern das spielt sich viel subtiler ab. Und deswegen, da sieht man es bereits, wie schwierig wir uns dann, glaube ich, mit der Frage, ist Afghanistan ein sicheres, halbwegs sicheres Herkunftsland, kann dorthin abgeschoben werden, am Ende tun werden.
Herr Dr. Metzinger, was glauben Sie, wie wird der Einsatz der deutschen Soldaten, wie wird das deutsche Engagement in der Erinnerung der Afghanen bleiben?
Ich glaube, das müssen wir die Afghanen selbst fragen. Also viele haben die Deutschen als durchaus angenehme Menschen kennengelernt. Es sind Freundschaften entstanden. Und ich kann es vor allem aus der anderen Perspektive heraus beantworten, nämlich aus der Perspektive der Soldaten, die in Afghanistan waren, die allesamt irgendwie das Gefühl hatten, das ist ein Land, das ist es eigentlich wert, dass man sich darum kümmert und dass man den Menschen vor Ort hilft. Nicht umsonst sind sehr viele Veteranen, die in Afghanistan ihren Dienst getan haben, in Vereinen tätig, um Afghanistan zu unterstützen, auch finanziell. Haben eindrucksvolle Bücher, wie ich finde, über ihre Zeit dort geschrieben, um natürlich auch das Erlebte zu verarbeiten. Und von daher, wenn die Afghanen uns vielleicht so in Erinnerung behalten, wie viele Soldaten die Afghanen in Erinnerung behalten, dann ist es, glaube ich, schon ganz okay.
Vielen Dank, Dr. Metzinger, für Ihre Ausführungen und die Beantwortung all meiner Fragen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch etwas mitnehmen können, etwas Verständnis und etwas Wissen vor allem zu diesem ganzen Komplex Afghanistan, der uns seit 20 Jahren jetzt begleitet. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen bis zu unserer nächsten Sendung Selbstverständlich Politik. Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.